Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 36. Abendvorlesung trägt den Titel Glauben dürfen oder glauben können. Zwar sollte man meinen, alle Menschen würden nach ihrem Fall in Sünde und unaussprechliches Elend die Lehre der Heiligen Schrift, dass der Mensch allein aus Gnaden durch den Glauben an Jesus Christus gerecht und selig werde, mit großen Freuden annehmen und gerade aus dieser Lehre erkennen, dass die Religion der Bibel die alleine rechte sein müsse. Denn sie sei eben eine solche, wie sie arme Sünder nötig hätten. Aber dem ist leider nicht so. Das gerade Gegenteil ist der Fall. Gerade an der Lehre der Heiligen Schrift, welche der Apostel Paulus so ausdrückt. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Römer 9, Vers 16. Daran hat sich die Welt je und je bis auf diesen Tag gestoßen und geärgert. Daher der Apostel schon zu seiner Zeit bezeugt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ja, es war damals vor aller Welt geradezu eine Schande, dieses Evangelium von der freien Gnade Gottes in Christus Jesus zu verkündigen, so dass der Apostel ausrufen muss: Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Denn in jedem Menschen steckt von Natur ein blinder, selbstgerechter Pharisäer. Alle diejenigen, welche noch nicht von Gott durch den Heiligen Geist erleuchtet worden sind, meinen daher, das nur müsse die beste und sicherste Religion sein, welche vom Menschen zum Seligwerden das Allermeiste und Schwerste fordere. Denn die Seligkeit sei etwas so unaussprechlich Großes, dass darum der Mensch auch ohne Zweifel etwas überaus Großes tun müsse, um sie zu erlangen. Wenn daher der natürliche Mensch sieht, dass gewisse Religionsgenossen sich das Seligwerden vor anderen recht sauer werden lassen, so meint er, das seien gewiss diejenigen, welche den geraden Weg zum Himmel gehen. Als einst die Baalspfaffen in ihrem Baalsdienst so großen Eifer zeigten, dass sie mit Pfriemen und Messern sich ritzten, dass das Blut an ihrem Leibe herunterfloss, da meinte das arme, blinde Volk: Das sind die rechten Propheten Gottes, das mögen ihnen die anderen Propheten nachtun. Bis endlich der Prophet Elias durch ein Wunder die Heuchelei der Baalspfaffen offenbarte. Als ferner einst die Pharisäer und Schriftgelehrten die Juden ihrer Zeit lehrten, wollten sie selig werden, so müssten sie das ganze Gesetz Mose bis auf den letzten Buchstaben erfüllen. Ja, auch noch dazu die Aufsätze der Ältesten halten. Da meinte das arme, blinde Volk: Ja, die Religion unserer Pharisäer und Schriftgelehrten ist doch eine bessere als Christi-Religion, der auch die gräulichsten, schändlichsten Sünder zu sich ruft und ihnen Gnade anbietet und verheißt. Als ferner jene falschen Lehrer eindrangen in dem vom Apostel Paulus gegründeten galatischen Gemeinden, da sagten sie denselben: O Paulus ist wohl ein gewaltiger Redner, aber er weist euch einen zu leichten und breiten Weg zur Seligkeit. Freilich, sagten sie, müsse man auch an Christus glauben, wenn man ein Christ sein wolle. Aber daneben müsse man doch auch das ganze Gesetz Mose halten, wenn man selig werden wolle. Und in kürzester Zeit fielen fast alle galatischen Gemeinden von Paulus und seiner Lehre ab, bestochen durch den falschen Schein, den jene falschen Lehrer um sich verbreiteten. So ist es alle Zeit gewesen. Warum bleibt ein so großes Volk, viele Millionen im Papsttum? Warum bleiben sie, trotzdem dasselbe offenbart worden ist als antichristlich? Wegen des Scheins der guten Werke, welchen die Papisten um sich verbreiten. Warum fallen wohl so viele den Predigern der schwärmerischen Sekten zu in diesem Lande? Weil diese einen großen Schein der Heiligkeit um sich verbreiten. Ach, der Mensch achtet Gottes Werke so gering, aber des Menschen Werk stellt er hoch. Das ist eben mit eine traurige Frucht des Sündenfalls. Möchte nun aber diese greuliche Vermischung des Gesetzes und Evangeliums und sonderlich diese greuliche Versäuerung des Evangeliums sich nur finden im Papsttum und in den schwärmerischen Sekten. Aber leider kommt dieselbe auch in unseren Kreisen vor. Schon früher ist dies vorgekommen und noch heutigen Tages hören wir von lutherischen Kanzeln ganz dasselbe, wenn auch nicht in so grober Weise. Hierher gehört das, was in dem zweiten Teil der 22. Thesis verworfen wird, worauf wir jetzt unsere Aufmerksamkeit richten. Wie die sogenannten Pietisten vor Zeiten und die gegenwärtigen Prediger der schwärmerischen Sekten einen falschen Unterschied gemacht haben und noch machen zwischen Erweckung und Bekehrung, so dass sie die Erweckten noch nicht für Christen ansehen wollen. So verwechseln sie auch und haben verwechselt, das Nichtglauben können mit Nichtglauben dürfen. Wenn nämlich die Pietisten jemand so weit gebracht hatten, dass er sich für einen armen, elenden Sünder ansah, der sich selbst nicht helfen könne, und er nun seinen Prediger fragte: Was soll ich denn nun tun? Da antworteten sie nicht wie die Apostel: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig. Sondern das gerade Gegenteil taten sie in der Regel. Sie sagten: Wir warnen dich, dass du ja nicht zu bald glaubst. Du darfst nicht meinen, nachdem du die Wirkungen des Gesetzes gespürt hast, du auch schon glauben dürftest, du hast die Vergebung der Sünden. Nein, deine Reue muss viel vollständiger werden, als sie jetzt ist. Da musst du die Reue haben, nicht etwa bloß deshalb, weil deine Sünden dich zur Hölle stürzen würden und dir Gottes Zorn zuziehen, sondern aus Liebe zu Gott musst du deine Sünden bereuen. Kannst du noch nicht sagen: Es tut mir leid, meinen lieben, gnädigen Gott entzürnt zu haben? Dann ist deine Reue null und nichtig. Du musst erst fühlen, dass Gott anfange, sich deiner zu erbarmen. Du musst erst dahin kommen, dass du eine Stimme hörst: Sei getrost, deine Sünden sollen dir vergeben werden. Gott wird dir gnädig sein. Fahre nur fort, zu kämpfen, bis du hindurch bist. Und wenn du dich von aller Lust und Liebe zur Sünde losgemacht hast, oder wenn du dich gründlich bekehrt hast, dann kannst du auch anfangen, dich zu trösten. Das ist aber eine ganz schreckliche Methode. Nicht erst soll einer bekehrt werden und dann glauben. Nicht erst soll ich fühlen, dass ich Gnade habe, sondern erst muss ich ohne Gefühl dem Wort glauben, dass ich Gnade habe. Und dann werde ich Gefühl bekommen. Und das teilt Gott aus nach seiner Gnade. Mancher ist lange Zeit ohne solche Gefühle. Er sieht um sich nichts als Finsternis. Er spürt die Härte seines eigenen Herzens und wie böse, sündliche Lust sich gewaltig regt und in seinem Inneren tobt. Das ist also nicht die rechte Weise, einen Menschen zur Seligkeit zu weisen, dass man sagt: Wenn du auch spürst, dass du ein armer, verlorener Sünder bist, darfst du noch nicht glauben. Freilich kann kein Mensch den Glauben selbst wirken, sondern Gott muss den Glauben wirken. Wer sich noch für gesund hält und für gerecht ansieht, der kann nicht glauben. Eine volle Seele zertritt Honigseim, lesen wir in den Sprüchen. Eine solche geistlich satte und volle Seele zertritt auch den Honigseim des evangelischen Trostes. Wir lesen in Johannes 5, Vers 44. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Der Herr sagt dies zu den Juden, ohne Zweifel hauptsächlich zu den Pharisäern. Also, solange ein Mensch ehrsüchtig ist, kann er nicht zum Glauben kommen, denn die Ehrfurcht ist eben eine Sünde wie alle anderen Todsünden. Damit hat es also der Herr ausgesprochen. Wer von einer Sünde schlechterdings nicht lassen will, der kann nicht glauben. Das Gesetz muss erst das Herz eines Sünders zerschlagen haben, und dann soll der süße Trost des Evangeliums folgen. Daraus ist aber keineswegs zu schließen, also darf der Mensch nicht glauben. Es bleibt doch ewig wahr, ein jeder Mensch darf glauben, zu aller Zeit glauben. Und wenn er in die Sünde aufs Tiefste gefallen ist und er erkennt plötzlich, ach, du hast nun Gott verlassen. Und er steht auf mit zerknirschtem Herzen, der darf glauben. Wer dann zu ihm sagt, jetzt darfst du noch nicht glauben, der ist entweder ein gottloser Mensch oder er ist in dieser Beziehung noch blind. Einem Menschen zu sagen, er dürfe nicht glauben, ist erstens wieder die vollkommene Erlösung Christi von allen Sünden und wieder die vollkommene Versöhnung. Denn Johannes sagt in 1. Johannes 2 in den Versen 1 und 2, ob jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unsere, sondern auch für der ganzen Welt. Daher schon über seiner Krippe die heiligen Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dann steht in 2. Korinther 5, Vers 14, so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ein köstliches Wort. Damit will der Apostel sagen, nachdem Christus gestorben ist, ist es gerade so, als ob die Menschen den Tod für ihre Sünden erlitten hätten. Und zwar den Tod, den Christus gestorben ist. Als ob sie alle ihren Tod, ihre Sünden gebüßt hätten. Ist es nun nicht erschrecklich, nachdem die Welt erlöst und mit Gott versöhnt ist, wenn jetzt Lehrer aufstehen und sagen, aber glauben darfst du nicht, dass du versöhnt und erlöst bist, dass du Vergebung der Sünden hast? Das ist ja erschrecklich, dann wird die Vollkommenheit der Erlösung und Versöhnung mit Gott schändlich geleugnet. Doch noch mehr, es ist dies auch wieder das Evangelium. Denn Christus, nachdem er das Werk der Erlösung und Versöhnung vollbracht hatte, sagte zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Was heißt denn das Evangelium predigen? Nichts anderes, als aller Kreatur die fröhliche Botschaft bringen, dass sie sei erlöst, dass der Himmel offen stehe, dass die vollkommene Gerechtigkeit von Christus gebracht sei. Und die Menschen sollen nur kommen und eingehen durch die Pforten der Gerechtigkeit. Und sie sollen einst auch so eingehen durch die Pforten der Seligkeit. Ist es nun nicht erschrecklich zu sagen, du darfst nicht glauben? Jeder soll wissen, ihm gehört das Evangelium, ihm lässt Gott die Freudenbotschaft bringen. Warum denn? Daran zu glauben, sich dessen zu trösten. Glaubt er nicht, so macht er Gott zum Lügner und alle seine Propheten und Apostel. Ist es nun nicht erschrecklich, wenn man zu Leuten, die da erfahren haben, sie sind arme, verlorene Sünder, stecken aber noch im Schlamm der Sünde, sagt: Du darfst noch nicht glauben, da muss noch viel geschehen. Gott hat dich wohl erlöst, aber nun musst du auch das Deine tun, damit du wirklich erlöst bist. Ist das nun nicht erschrecklich? Da will der elende Sünder sich teilen in das Werk der Erlösung. Das ist aber nichts anderes als eine Lästerung. Doch, wenn man nicht glauben können mit nicht glauben dürfen verwechselt, so verstößt das gegen die Praxis der Apostel. Denn wenn einer das Kennzeichen gehabt hat, dass er ein armer Sünder geworden sei, so haben sie ihm gesagt: Glaube an den Herrn Jesus Christus. Niemals haben sie gesagt: Warte nur, erst muss das und das geschehen. Den Zuhörern am ersten Pfingstfest ruft Petrus zu: Zuvor habt ihr den Herrn Jesus gehasst. Jetzt aber glaubt an ihn und lasst euch taufen. Und denken Sie ferner an das oft angeführte Beispiel vom Kerkermeister zu Philippi. Die Schwärmer würden sagen: Ja, ich weiß gar nicht, wie die Apostel verfahren sind. Wie kann man nur gleich so verfahren? Da würde ich die Leute alle in die Hölle hineinpredigen. Ja, die lieben Apostel haben auch allerdings erfahren, dass auch Heuchler eingeschlichen sind in die Gemeinden. Ich erinnere sie nur an den Zauberer Simon. Da heißt es: Und er wurde gläubig. Nämlich vor den Augen der Menschen. Und nachher wurde es offenbar, dass er ein ganz gottloser Mensch war. Haben aber die Apostel nun angefangen, vorsichtiger zu sein? Haben sie gedacht: Halt, wir wollen nicht immer auffordern, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wir finden davon gar nichts, denn alle die schönen Beispiele davon, wie die Apostel alle Sünder zum Glauben aufgefordert haben, sobald sie nur eingestanden haben, sie seien Sünder, folgen auf die Erzählung vom Zauberer Simon. Es ist auch eine große Torheit zu denken: Ach, ich habe ja eine gute Absicht. Das haben die Pietisten und viele Prediger der Schwärmer gedacht, haben gemeint: Die sollen sich noch nichts zueignen, sollen sich nichts zu einem falschen Trost machen, damit ihre Bekehrung eine gründliche wird. Aber das ist eben eine große Schwärmerei, wenn sie so denken. Sie sollen bedenken, dass der liebe Gott klüger ist denn sie. Der hat es wohl gewusst, wenn der Trost des Evangeliums in alle Herzen ausgestreut würde, dass dann viele denken würden: Das kann ich auch glauben. Deswegen sollen wir diesen Trost nicht verschweigen. Man soll nicht, damit die Hunde etwas kriegen, die Kinder verhungern lassen, sondern wir sollen frisch und fröhlich Gottes allgemeine Gnade frei verkündigen und es dann Gott überlassen, wer das glaubt und wer es missbraucht. Wenn ein Grund gegraben ist, damit ein recht festes Gebäude errichtet werde, so darf man den aufgegrabenen Grund nicht zu lange offen halten. Sonst kann ein Regenwetter kommen und alles wieder verschütten. Dann ist alles wieder verloren. Nein, ein guter Baumeister kommt geschwind und legt nun den Grund. Das Ausgraben des Grundes ist eben dies, dass man die Menschen zu Sündern macht. Aber nun muss man geschwind mit dem Evangelium kommen, dasselbe ins Herz hineinlegen und das ganze Christentum darauf aufbauen. Oder wenn ein Arzt eine Beule ausgedrückt hat, denkt er nicht: Nun will ich erst 14 Tage warten und dann den kühlen Balsam auflegen. Nein, sofort legt er ihn auf, damit nicht eine gefährliche, tödliche Wunde entsteht. Haben wir bei einem Menschen die Sündenbeulen ausgedrückt, so kommen wir gleich mit dem kühlen Balsam des Evangeliums. Das ist die rechte Methode. Die Methode der Methodisten hingegen ist eine falsche. Hören wir nun hier einige Zeugnisse von Luther. Luther schreibt: Wenn nun die erste Predigt des Gesetzespredigt geht, nämlich wie wir mit allem unseren Tun verdammt sind, so wird dem Menschen bange nach Gott und weiß nicht, wie er seinen Dingen tun soll, kriegt ein böses, zaghaftes Gewissen, und wo man ihm nicht so bald zu Hilfe käme, müsste er ewig verzweifeln. Ja, wie mancher würde vielleicht gerettet worden sein, wenn ihm gleich das volle Evangelium werde gepredigt worden. Das ist ihm aber nicht gepredigt worden, und er ist entweder ganz verzweifelt, oder er hat sich der Welt ergeben und gedacht: Ach, mit der Kirche ist es doch nichts. Darum muss man mit der anderen Predigt nicht lange außen sein, muss ihm das Evangelium predigen und ihn auf Christus führen, welchen uns der Vater zu einem Mittler gegeben hat, dass wir allein durch den sollen selig werden, aus lauter Gnade und Barmherzigkeit, ohne alle unsere Werke und Verdienst. Da wird denn das Herz fröhlich und läuft zu solcher Gnade, wie ein durstiger Hirsch zum Wasser läuft. Das hat David wohl gefühlt, da er also spricht in Psalm 42: Wie der Hirsch schreit nach den Wasserbächen, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. In einer Predigt am ersten Ostertag schreibt Luther: So ist nun dies der Nutz des Leidens und Auferstehung Christi, dass er solches nicht für sich, sondern für die ganze Welt getan hat, dass er den Teufel und meine Sünde, die am stillen Freitag an ihm hingen, unter die Füße getreten hat, dass der Teufel auch flieht vor dem Namen Christi. Willst du nun solcher großen Güter brauchen? Wohlan, er hat sie dir schon geschenkt. Es kommt nur darauf an, dass du nun auch dieses Geschenk endlich annimmst. Tue du ihm nur so viel Ehre und nimm es mit Dank an. Ferner heißt es in einer Predigt Luthers am Pfingstmontag: Es ist nicht unseres Tuns und kann nicht durch unser Werk verdient werden. Es ist schon dargeschenkt und dargegeben. Allein, dass du das Maul oder vielmehr das Herz auftust und Stille haltest und lässest dich füllen, wie im Psalm 81. Das kann durch nichts anderes geschehen, denn dass du glaubest diesen Worten. Also hat Gott die Welt geliebet und so weiter. Wie du hörest, dass er hier den Glauben fordert und ihm solchen Schatz ganz und gar zueignet. Das ist es, was allen anderen Kirchen fehlt. Sie glauben nicht, dass die Erlösung allen Menschen schon vollkommen geschenkt ist. Sie meinen, das Evangelium sei ein Unterricht von dem, was der Mensch tun müsse, damit er versöhnt werde mit Gott, nachdem er durch Christus bereits versöhnt ist. Es ist das ein Widerspruch in sich selbst. Endlich schreibt Luther: Darum ist Unglaube nichts, denn eine Gotteslästerung, die Gott Lügen straft. Denn wenn ich sage, deine Sünden sind dir vergeben in Gottes Namen, und du glaubst es nicht, so tust du ebenso viel, als wenn du sagst: Wer weiß, ob es wahr sei und ob es sein Ernst sei. Damit Lügen strafst du Gott und sein Wort. Darum wäre es besser, du wärest weit vom Wort, wenn du nicht glaubst. Denn Gott will's nicht geringer achten, wenn ein Mensch sein Wort predigt, denn als hätte er es selbst getan. Das ist nun die Gewalt, die ein jeglicher Christ hat, von Gott gegeben. Davon wir wohl oft und viel geredet haben, darum sei es jetzt genug. Die meisten denken, wenn sie absolviert werden: Das ist ja sehr tröstlich, wenn ich weiß, dass ich im rechten Zustand bin. Das ist gar nicht, was Gott will, sondern, nachdem die Erlösung schon erworben ist, soll sie auch allen zugesprochen werden. Es ist nicht anders, als wenn Gott vor uns stünde und spräche uns die Absolution. Was würden wir aber tun, wenn sich Gott uns offenbarte, dass wir ihn sehen, der Tod und Leben in seiner Hand hat, wenn er unseren Namen nenne und sagte, deine Sünden sind dir vergeben? Mit welcher Freude würden wir von dannen gehen? Wir würden ausrufen, nun soll mir auch kein Teufel meine Seligkeit wankend machen. Aber wenn es der Prediger tut, wenn er absolviert, so tut es eben der liebe Gott. Er will es nicht unmittelbar, sondern mittelbar tun. Die Sekten meinen, wenn sie hören, dass unsere Prediger absolvieren, wir glaubten, durch die Ordination bekäme der Prediger eine geheime Gewalt, eine besondere Kraft, den Menschen ins Herz zu sehen. Aber das ist nicht unsere Lehre, sondern so oft ich das Evangelium predige, absolviere ich alle Leute. Nur, dass viele da sitzen, die glauben es nicht und gehen als verdammte und verstockte Sünder hinaus. Während die Kinder Gottes denken, ach, was war das für eine schöne Predigt? Ich gehe nun ruhig wieder nach Hause, denn meine schwere Sündenlast ist mir abgenommen.